liebe Band, für diese wunderbar vorbereitende Musik, dass unsere Herzen geöffnet sind für Jesus. Für die Predigt heute habe ich mich am Kirchenjahr orientiert. Und danke. Und im Kirchenjahr ist heute der zweite Sonntag nach Epiphanias. Jetzt könnte man denken, oh, das ist jetzt aber nicht ein besonders besonderer Sonntag, wenn das ein Sonntag nach einem anderen ist. Ja, der hat es nicht mal verdient, einen eigenen Namen zu haben. Aber das ist tatsächlich eine ganz spannende Zeit. Nach Epiphanias heißt ja nach der Ankunft, nach dem Ankommen Jesu, also nachdem er auf die Welt gekommen ist. Und der Grundgedanke dieser Gottesdienste ist es, aufzuzeigen, was hat sich verändert eigentlich, seitdem Jesus da ist? Was hat das verändert, dass der Menschensohn auf die Welt gekommen ist? Wie hat er uns eigentlich die Herrlichkeit des Vaters auf dieser Welt gezeigt? Und dafür begeben wir uns heute auf eine Reise in das Buch Hebräer. Ein Buch der Bibel, das als Brief oft bezeichnet wird, aber eigentlich kein Brief ist, weil es nicht so diese ganz typische Briefform hat, sondern es ist mehr eine Predigt, die so ein kleines Briefvorschreiben hat, damit man sie verschicken konnte. Es ist eine Predigt an eine Gemeinde gerichtet, die für ihre Nächstenliebe und ihre Power und den Glauben bekannt war, aber dann auf einmal durch äußere Bedrängnis müde geworden ist. Und durch äußere Bedrängnis, ja, den Mut verloren hat und diesen Kontakt zu ihrer alten, wirklich dem krassen Weg, den sie gegangen sind, sie drohen zu ermüden. Die Gemeindemitglieder sind verunsichert, sie werden auch schwerhörig gegenüber dem Glauben, gegenüber dem Wort Gottes. Und diese Gemeinde steht anscheinend kurz davor, aufzugeben. Und der Verfasser dieses Hebräerbriefes, der sagt, Mensch, den muss ich schreiben. Daran muss ich was verändern, ich muss sie doch ermutigen. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, geht's uns denn eigentlich zurzeit nicht auch oft so wie dieser Gemeinde? Äußere Bedrängnisse in dieser Welt gibt es genug. Da braucht man nur die Nachrichten aufzumachen. Wie müde bist du persönlich vielleicht in dieses Jahr gestartet und hast gehofft, vielleicht kommen bessere Nachrichten und es hört irgendwie nicht auf? Wie müde bist du selbst davon, immer weiter machen zu müssen? Ja, mehr noch, hat man vielleicht nicht das Gefühl, dass man selbst fast der Einzige ist, der sich anstrengt und immer alles richtig zu machen versucht? Jeden Tag das Richtige tun? Und der politische Ton um uns herum, der wird auch immer menschenfeindlicher. Vielleicht habt ihr in den Nachrichten davon gehört, dass ein Treffen von, man könnte sagen, Rechtsradikalen stattgefunden hat, die, sie sagen, Remigration von unglaublich vielen Menschen aus Deutschland geplant haben. Ganz wichtig ist Remigration, das ist der völlig falsche Begriff hier. Remigration meint wissenschaftlich gesehen das freiwillige Zurückziehen von Menschen mit Migrationshintergrund in ihr Heimatland. Freiwillig, weil sie wollen. Hier geht es um Deportation. Hier geht es um Massenabschiebung aufgrund von keiner rechtlichen Grundlage. Das ist absolut menschenfeindlich und es fordert jeden von uns, gegen solche Gedanken in Deutschland aufzustehen. Jeden von uns. Aber das ist schwer. Immer wieder das Richtige tun. Immer wieder aufstehen gegen das, was falsch ist. Da kann man wirklich schon mal müde werden. Und darum ist doch gerade so eine Predigt, die uns ermutigen will und so ein Text der Bibel umso wichtiger. Ich will uns den einmal vorlesen. Und ich muss sagen, der Text wirkt als erstes erstmal nicht so zugänglich. Durchaus schwierig. Ich habe mir gedacht, oh, ich hätte vielleicht andere Worte zur Ermutigung gewählt. Aber wir gucken mal hier rein. Hebräer 12, die Verse 12 bis 16 und die Verse 18 bis 25. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Jetzt 18 bis 25a. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Berg Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg, aber er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte, Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg nahe kämen, gleich ob Menschen oder Tiere, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zitterte vor Angst. Ihr hingegen, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott schon ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Ermutigend, oder? Es ist ein enorm langer Text. Es ist unglaublich viel, was in diesem Text mit drin steht. Unglaublich viel Geschichte auch, auf die Rückbezug genommen wird. Es ist sehr viel. Aber wir wollen mal hineingucken, was wir daraus für uns an Ermutigung ziehen können. Zunächst der erste Teil dieses Textes. Es beginnt ganz klar damit, dass wir uns auf einem Weg befinden. Es heißt, stärkt eure Hände und die Knie, lauft sicheren Schrittes. Wir sind unterwegs. Wer an Gott glaubt, der ist in Bewegung. Generell ist es ja so, dass wir in unserem Leben auf einem Weg sind. Wir sind in Bewegung, selbst wenn es nur das Älterwerden ist. Aber verändern tun wir uns doch immer. Wir sind unterwegs. Und da wird mit Leidenschaft ermutigt und aufgerufen, wenn ihr unterwegs seid, stärkt eure Hände, starke Hände, stärkt eure zitternden Knie, steht sicher und bleibt auf dem richtigen Weg, denn der falsche bringt ins Schwanken. Und der Text, der fährt damit fort zu beschreiben, dass wir uns Mühe machen sollen, einen guten Lebenswandel an den Tag zu legen. Die Bibel verweist uns hier auf die Heiligung. Also, dass wir Menschen werden, die immer mehr nach dem Herzen Gottes sind, handeln, denken, fühlen, tun. Und dass wir uns gegen die Macht des Bösen in der Welt stellen. Und am Ende noch, wir sollen uns selbst also nicht von der Gnade Gottes ausschließen durch unser Handeln. Der hat sein Erbrecht für eine Suppe verkauft. Und an dieser Stelle geht es darum, dass Esau seine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, also er wollte jetzt einfach essen, und das hat er, dem hat er Vorzug gegeben vor einem langfristig wesentlich besseren. Er hat sein Erbrecht verkauft für eine Suppe. Also nicht der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung Vorzug geben vor dem langfristigen Reichtum. Und ich finde, was wir daraus ziehen für uns, ist, dass der Text erstmal davon zeugt, dass auch die frühen Christen in der Bibel Zweifel kannten, dass die Müdigkeit kannten, dass die Bedrängnis kannten, dass ihr Glaube nicht immer der Überflieger-Glaube war, wie man das manchmal so denkt in der Bibel, sondern dass es ganz normaler menschlicher Glaube geht. Wenn es dir also so ähnlich geht und du denkst, Mensch, ich bin auch manchmal müde, ich habe auch manchmal Zweifel, ich habe auch Schwierigkeiten im Glauben, dann zeigt uns dieser Text ja, und damit bist du nicht alleine. Damit bist du im völlig normalen Rahmen dessen, was auf der Glaubensreise eines Christen passiert in seinem Leben. Das ist völlig normal, dass wir müde werden. Talfahrten gehören auf einer Reise einfach dazu. Und so müssen wir das dann auch beim Christentum erwarten. Aber der Text verkörpert diese Erkenntnis ja erstmal nur indirekt, indem er davon berichtet und darüber schreibt, indem er das adressiert. Aber der Text geht schnell dazu über, auf die Gefahren einer solchen Situation, wenn wir müde sind, hinzuweisen. Und das erste ist, dass es um Mobilität geht. Darum, bewegungsfähig zu bleiben. Vielleicht kennt ihr das, wenn man gerade so richtig schwer am Schuften ist, vielleicht bei der Gartenarbeit oder man irgendwas im Haus renoviert. Und dann denkt man, ach, ich mach mal ganz kurz Pause, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Aber je länger man sitzt, desto schwieriger wird es wieder aufzustehen. Man darf ja nicht zu lange Pause machen, sonst verliert man die Bewegung, die Dynamik, die man dabei hatte. Und so kann es auch sein, wenn man Zeiten der Müdigkeit hat. Und davor warnt dieser Text, hey, du bist Kind Gottes, wir wünschen dir, dass du mobil bleibst, selbst in den Zeiten, in denen du müde bist. Du darfst Pause machen, auf jeden Fall. Aber erinnere dich daran, im Sitzen lässt es sich schlecht reisen. Und das heißt, der Text erinnert uns, bleibt mobil, sucht die Räume, die ihr gestalten könnt. Selbst wenn wir nur 1% Bewegung am Tag haben, sind das 365% am Ende des Jahres. Das ist enorm viel. 1% am Tag kann man schaffen, selbst wenn man sitzt. Natürlich kann es manchmal sein, dass man selbst wirklich gar nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen. Durch Krankheit, durch was auch immer. Einfach durch die Einschränkung und man kann es selber nicht. Dann geht es darum, dass man Hilfe bekommt, dass man sich Hilfe sucht in solchen Momenten. Diese Nachricht, dann musst du nicht auch noch 1% am Tag machen, dann darfst du auch einfach krank sein. Aber dann geht es darum, dass man sich mit dieser Einschränkung, die man selbst hier erlebt, auch versöhnen muss. Das ist eine große Verletzung mit sich selbst, wenn der Körper nicht so das leistet, wie du es dir eigentlich gewünscht hast. Da entsteht erstmal eine Verletzung. Und auch da die Gnade Gottes für sich selbst in Anspruch zu nehmen und zu merken, ich bin nicht nur mein Körper, aber ich muss mit ihm leben. Und ich darf auch gnädig mit ihm sein, selbst wenn er nicht das tut, was ich will. Das ist, glaube ich, große Lebenskunst. Also Mobilität, auch in schwierigen Zeiten. Das nächste, was der Text sagen will, ist, haltet an dem richtigen Weg fest. Gerade wenn wir das Gefühl haben, die Einzigen zu sein, die in unserem Umfeld immer wieder versuchen, das Richtige zu tun. Ich glaube, es ist eine Täuschung, aber das Gefühl kriegt man unglaublich schnell. Man fühlt sich so alleine damit, dass man selber die Person ist, die immer wieder versucht, das richtig zu machen. Und gerade dann kann man schnell müde werden. Gerade dann gerät man doch in die Versuchung zu sagen, komm, ich habe auch keinen Bock mehr, das Richtige zu machen. Wie wäre es, wenn ich mal egoistisch bin? Wie wäre es, wenn ich mal einfach hier alles so mache, wie ihr das die ganze Zeit macht? Und diese Versuchung ist groß. Erst recht, wenn man sich damit alleine fühlt. Aber der Text sagt, damit bist du nicht alleine. Mindestens mal in dieser Gemeinde, dieser ganze Saal ist gefüllt von Menschen, wo ich mir sehr sicher bin, ihr versucht täglich den richtigen Weg zu gehen. Und ihr seid damit nicht alleine, selbst wenn es sich so anfühlt. Und der Text sagt auch, es ist besser, das Richtige zu tun, egal welchen Effekt es hat, als das Falsche zu tun. Wenn man aufgibt und nicht mehr auf dem richtigen Weg ist, ist die Konsequenz, dass man dem falschen Weg folgt. Das ist recht logisch. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist die Konsequenz des falschen Weges immer, dass wenn man zurückblickt, man sieht, dass man einige Leichen hinterlassen hat. Man sieht, dass man einige Schuld auf sich geladen hat. Man sieht, dass man viel Unheil auch in der Welt angerichtet hat. Und damit reißt es sich nicht gut. Damit lebt es sich nicht gut und damit stirbt es sich auch nicht gut. Auch darauf geht der Text ein. Der Text sagt ja, Leute, stellt nicht das, was jetzt gerade euer Bedürfnis ist, vielleicht mal aufzugeben, vielleicht auch mal den falschen Weg zu gehen, vor das, was langfristig unser Reichtum ist. Nämlich das ewige Leben und die Herrlichkeit bei Gott. Das ist immer noch die Verheißung, die aussteht. Und darum geht es im zweiten Teil dieses Textes, dieses ganz urige, die urige Beschreibung des Geschehens am Berg Sinai. Im zweiten Teil geht es um dieses Wüstenvolk. Das Volk Israel, das aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde und in ein sicheres Land geführt werden sollte. Aber kurz bevor sie das Ziel erreichen, hören sie auf die Führung Gottes zu vertrauen und bekommen Angst. Und fangen an, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören und auf die Ängste, die irgendwie da sind. Und die Konsequenz davon ist, dass sie sich 40 Jahre lang verirren. 40 Jahre lang auf dem falschen Weg sind und teilweise die Menschen, die losgegangen sind, schon gestorben ist und die nächste Generation da ist und die erst dieses sichere und verheißene Land mitbekommen. Und es geht darum, wie sie damals Gott begegnet sind. Gott sind sie damals begegnet auf einem Berg, in einem spektakulären, schrecklichen Schauspiel mit Donner, Blitzen, Rauch, Posaunenschall, aber auch mit wirklich schrecklichen Folgen, denn jeder Mensch, der unrein war und sich dem nähern wollte, musste sterben. Der Text sagt uns, das hat ihn auch unglaublich viel Angst gemacht. Ja, Mose durfte die Herrlichkeit Gottes sehen, aber er hat es auch, könnte man sagen, in der Zeit als einziger überlebt. Und der Hebräerbrief sagt jetzt, wie viel besser habt ihr Gott eigentlich kennengelernt? Euch hat sich Gott nicht in einer solch schrecklichen Weise offenbart, sondern in der Liebe in Person selbst, im Sohn Gottes selbst, ist Gott auf die Welt gekommen und ist unter euch gegangen, hat sich unter euch gemischt, hat unter euch gelebt und euch gezeigt, was die Liebe Gottes bedeutet. Euch gepredigt, was es bedeutet, den richtigen Weg zu gehen. Er hat eure Wunden geheilt, geistliche wie körperliche. Das ist so viel krasser. Der Hebräer sagt, ihr habt so viel mehr Grund, Gott zu vertrauen in dieser Person Jesus Christus, als das Wüstenvolk es damals hatte bei dieser Bergesoffenbarung. Wir haben Jesus, wir haben die Herrlichkeit des Sohnes Gottes jetzt schon gesehen. Und die Worte Jesu sind gut. Der sagt sowas wie, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich will euch erfrischen. Sein Joch ist leicht. Die Lasten, die ihr in eurem Alltag tragt, will er ersetzen durch das, was er euch zu bieten hat. Er sagt so etwas wie, selig sind die, die Depressionen haben und an Lebensgeist arm sind, denn ihnen gilt besondere Gnade. Selig sind die Einsamen, denn ihnen gilt Gemeinschaft mit Gott. Er sagt so etwas wie, so sehr habe ich euch geliebt, dass ich mein Leben für euch gegeben habe. Und das sind alles Sätze, wenn die jemand zu mir sagt, finde ich krass, auf den will ich hören. Dem will ich vertrauen. Und darauf weist uns der Hebräerbrief hier hin. Auf diese Herrlichkeit, die in Jesus angekommen ist an Weihnachten. Auf diese Herrlichkeit, die er uns von Gott gezeigt hat. Und dass aus diesem auf ihn hören und ihm folgen der richtige Lebensweg folgt. Und auf dem richtigen Weg schaffen wir es auch, den Lauf zu vollenden. Denn das sagt der Hebräerbrief ja auch. Wir stehen doch eigentlich schon, so steht es hier, in der Gemeinschaft am heiligen Berg Zion. Wir stehen schon in der Gemeinschaft der Gerechten, die im Himmel bei Gott sind und in der Versammlung der Engel. Der Hebräerbrief geht davon aus, dass wir mit einem Fuß doch schon in dieser Herrlichkeit Gottes stehen, die uns am Ende des Lebens erwartet. So kurz sind wir davor und in diesem Moment fordert er uns auf, nicht aufzugeben. Nicht frühzeitig den Lauf zu beenden und sagen, okay, also hier habe ich keine Lust mehr, denn wir stehen doch mit einem Fuß schon drin. Er will uns ermutigen, diesen Lauf auch zu vollenden, jeden Tag aus der Kraft Jesu, nicht aus unserer eigenen Kraft, aus der Kraft Jesu diesen Lauf zu vollenden. Denn darum geht es, wenn wir auf Jesus hören, dass wir die Dinge tun aus dem heraus, was er uns gibt. Dass wir nicht die eigene Kraft aufzählen müssen, Tag für Tag, sondern leben aus der Herrlichkeit, die mit Jesus in dieser Welt angebrochen ist. Und dieses Angebrochen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das zeigt uns eine wichtige Sache. Hier auf Erden ist die Herrlichkeit eben noch nicht komplett. Gerade deswegen haben wir sowas wie Zweifel und Ermüdungserscheinungen. Die Herrlichkeit ist hier noch nicht komplett. So sehr wir uns nach der Herrlichkeit Gottes hier auf Erden auch ausstrecken, bleibt sie immer punktuelle Gnade, die das Grau dieser Welt wie ein Lichtstrahl durchbricht. Aber die vollendete Herrlichkeit, das Riesenfest am Ende der Reise, die kommt erst noch. Und die ist dann eine bleibende. Dann gilt es, sich hinzusetzen und man muss auch nicht wieder aufstehen. Man darf einfach Pause machen bei Gott. Man darf ruhen in dem Frieden, in der Herrlichkeit, die er uns verspricht. Und die bleibt, und ich glaube, die ist köstlich. auf der Einstiegswoche zum Studium meiner Hochschule, wo ich die Pastorenausbildung gemacht habe, da geht man immer auf den Forgenhof, also Bayern, Voralpen. Und es gehört absolut dazu, dass man auch eine Bergwanderung unternimmt. Das sind, ich bin mir nicht sicher, ich komme von der Küste, aber ich glaube, das sind so Tausender ungefähr, die man da besteigt. Das ist schon eine Menge, das ist schon ein großer Lauf, den man da leisten muss. Und womit man sich motiviert hält, ist, dass es am Ende oben auf der Hütte Kaiserschmarrn gibt. Oder ein Helles. Oder eine frische Bergquelle mit wunderbarem Wasser. Und wenn man so unterwegs ist und den Berg hochkraxelt und wirklich denkt, boah, ich habe keinen Bock mehr, warum mache ich das? Ich will aufgeben. Dann denkt man an diesen Kaiserschmarrn. Und das gibt neue Energie. Und das ist für mich so ein Bild für diese Herrlichkeit Gottes. Wir stehen doch schon mit einem Fuß drin. Und am Ende gibt's Kaiserschmarrn. Am Ende kommt die Fülle der Herrlichkeit Gottes auf euch zu. Dass wir uns das vor Augen führen und dass wir auch lernen, diese Herrlichkeit für uns zu schätzen und für den Weg, den wir alltäglich gehen, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und daran erinnert uns dieser Hebräerbrief. Und dann, wenn der Lauf vollendet ist, Mensch, ist das köstlich, in dieser Herrlichkeit und Liebe Gottes zu stehen. Und einen kleinen Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit und Liebe werden wir gleich im Abendmahl gemeinsam kosten können und gemeinsam feiern, Gemeinschaft haben. Und jetzt gehen wir zusammen in die Anbetungszeit und wollen diesen Gott und die Herrlichkeit, die er uns jetzt schon schenkt und die noch kommt, preisen. Amen.